Herzliches Grüß Gott und willkommen zu dieser dritten Einheit heute unter dem Thema kritische Grenzüberschreitungen. Ich weiß nicht, ob Sie sich was darunter vorstellen können, aber ich denke, es geht um Vorgänge, das werden Sie merken, wo wir auch heute vergleichbare Erfahrungen machen können. Schauen wir zunächst einmal noch anknüpfend an das, was wir bereits mitbekommen haben, auf die Situation nach der ersten Verfolgung im Zusammenhang der Steinigung des Stephanus. Diese erste Verfolgung im Anschluss an die Steinigung führt zur Zerstreuung und damit zur Ausbreitung des Evangeliums. Und hier kommt nun Petrus, wohl als Mittelsmann zwischen der Jerusalemer Gemeinde und den Außengemeinden, in Orte am Mittelmeer, wo sich bereits, wie es heißt, Heilige finden. Dazu gehört Lydda, wo er den Aeneas heilt. Dazu gehört Joppe, wo er die Tabitha auferweckt und dann darüber berichtet wird, dass er beim Gerber Simon Unterkunft gefunden hat. Joppe, das ist Jaffa, das heutige Jaffa, Tel Aviv Jaffa, liegt direkt am Meer und war damals eben die entscheidende Hafenstadt neben Caesarea. Die Einzelpersonen, von denen hier die Rede ist, der Aeneas, die Tabitha und der Gerber Simon und weitere, die da mit im Zusammenhang stehen oder die den Petrus geholt haben, das sind alles Personen, die im Rahmen der Apostelgeschichte überhaupt keine zentrale Bedeutung haben. Und doch sind sie wichtige Beispiele für die Art und Weise, wie sich das Evangelium ausbreitete. Denn sie haben mit ihren kleinen Diensten mit dazu beigetragen. Zu diesen Orten gehört dann auch Caesarea am Meer, im lateinischen Caesarea Maritima, wo Petrus nun auf den Hauptmann oder Centurio Cornelius trifft. Ein Gottesfürchtiger heißt es ausdrücklich. Wir haben gestern ja schon mitbekommen, dass es sich bei den Gottesfürchtigen um Menschen aus dem Heidentum handelte, die sich dem Judentum angeschlossen haben, ohne den letzten Schritt bei den Männern mit der Beschneidung zu tun. Aber indem nun Petrus zu dem römischen Hauptmann, also einem Unbeschnittenen, geht, überschreitet er die Grenze zu den Nichtjuden, die bis dahin tabu waren. Denken wir zum Beispiel nur an die kleine Szene, die uns in den Evangelien berichtet wird, von dem Hauptmann in Kapernaum, der zu Jesus kommt wegen seinem Sohn. Und ausdrücklich sagt, du musst gar nicht zu mir kommen, denn du als Jude darfst ja nicht das Haus eines Nichtjuden betreten. Sag nur ein Wort, so wird mein Sohn gesund. Und Jesus hat ja diesen Glauben dann als vorbildlich den anderen, die dabei standen, gegenüber herausgestellt. Dieses kleine Beispiel zeigt, wie scharf diese Grenze zwischen Juden und Nichtjuden, zwischen Beschnittenen und Unbeschnittenen war. Und diese Grenze muss nun Petrus überschreiten und wird dazu ausdrücklich in einer Vision, die er in Joppe erlebt, auf dem Dach des Hauses von Simon, von Gott selbst vorbereitet. Nimm und iss unreine Tiere, die da in ein Tuch herabkommen, ausgeschlossen. Aber was Gott für rein erklärt, das nenne du nicht unrein. So wurde Petrus vorbereitet, als kurz darauf bereits die Boten des Cornelius bei ihm an die Tür klopften und ihn nach Caesarea baten. Und so kommt es zu dieser Geschichte, dass der zweite Unbeschnittene zum Glauben kommt und sich mit seinem ganzen Haus, und das sind nicht nur seine engen Familienangehörige, sondern alle, die mit zu diesem Hausstand gehören, auch Knechte und Mägde oder Sklaven, wie es damals hieß, und wer sonst auch immer, die offiziell zu diesem Hausstand gehörten, mit einschloss. Wir sehen hier auf der Karte den Weg des Petrus von Jerusalem hinab nach Lydda, die untere orangene Linie, dann von dort in grün weiter nach Joppe, dann in dunkelrot die Linie hoch nach Caesarea Maritima zum Hauptmann Cornelius und von dort aus dann wieder zurück nach Jerusalem, wo sich Petrus nun rechtfertigen musste. Denn das war ein Skandal, was da passiert ist. Wir lesen in Apostelgeschichte 11 am Anfang, es hörten aber die Apostel und die Brüder in Judäa, dass auch die Heiden Gottes Wort angenommen hätten. Hier steht wieder im Griechischen Ethne, die Nationen, die Völker, meint also die unbeschnittenen Völker, Gottes Wort angenommen hätten. Das passt doch nicht. Und als Petrus hinaufkam nach Jerusalem, stritten die aus der Beschneidung mit ihm, der ja auch aus der Beschneidung ist, und sprachen, du bist zu unbeschnittenen Männern gegangen und hast mit ihnen gegessen. Das war ein knallharter Vorwurf. Und so kommt es zum ersten Mal zu einem Konflikt innerhalb des Leitungskreises der Urgemeinde. Die aus der Beschneidung sind Juden wie Petrus, aber meint hier in der Unterscheidung doch wohl eher Vertreter einer traditionalistischen Haltung. Wir können auch sagen einer traditionellen Haltung. Und wie ist es bei uns in unseren christlichen, in unseren pietistischen Gemeinden und Gemeinschaften heute? Da gibt es solche Leute auch, die eher traditionell denken und andere, die offener sind. Und wie schnell kann da Streit entstehen? Aber machen wir uns bewusst, was das für die jüdischen Christen, die Christen aus dem Judentum heraus bedeutete. Für sie war seit Abraham und ist seit Abraham die Beschneidung das entscheidende Bundeszeichen. Das Zeichen für den Bund, den Gott mit der Erwählung Israels geschlossen hat. Unbeschnittene gehören nicht dazu. Wer zum Bund Gottes gehören will, muss auch das Erwählungszeichen übernehmen. Und denken wir zum Beispiel an die kleine Szene bei Jakob, als er von Haran, von seinem Schwiegervater, zurückkehrt in die Heimat und dort angekommen zuerst alle aus seinem Hausstand, die männlich sind, beschneiden lässt, um den Bund Gottes mit seinem Bundeszeichen ernst zu nehmen. Und das galt im Judentum und gilt im Judentum bis heute ganz streng. Und so muss sich Petrus nun vor dem Gremium der Apostel und der anderen Betroffenen und ernsthaft mit sich kämpfenden Brüder in der Gemeinde in Jerusalem rechtfertigen. Und das macht er, indem er einfach erzählt, was war und wie es sich zugetragen hat. Ich denke, das ist eine ganz anregende Vorgehensweise, die auch für uns ein Vorbild sein kann, wenn wir in Streitigkeiten geraten, dass wir einfach erzählen, wie es dazu gekommen ist. Denn das ist ja Führung Gottes. Hier jetzt nun über Lehrfragen zu streiten, wie die Beschneidung ursprünglich zu verstehen ist, wie es dann etwa auch Paulus später gemacht hat, etwa im Galaterbrief, das führt in der Regel zu nichts. Aber einfach zu bezeugen, so hat mich Gott geführt, das hat die Chance, auch Herzen umzustimmen. Und so war es nun auch bei Petrus. Das Ergebnis in dem Apostelkreis war, dass sie vorläufig akzeptierten, dass es auch Christen aus den Heiden gab, Unbeschnittene, für die Jesus genauso der Messias und der Sohn Gottes ist. Und so heißt es in Vers 17 und 18, Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat, wie auch uns, die wir zum Glauben gekommen sind an den Herrn Jesus Christus, wer war ich, sagt Petrus, dass ich Gott wehren könnte? Und als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Die Apostel akzeptieren also die Umkehr der Heiden. Allerdings wohl in der Erwartung, wie sich in der weiteren Folge zeigt, dass diese Umkehr dann auch zur Konvertierung inklusive Beschneidung führt. Und bei diesem ersten Konflikt ist es nun nicht geblieben. Cornelius und sein Hausstand blieben nicht die einzigen, die aus dem Heidentum zum Glauben kamen. Es ging weiter. Und das sehen wir nun auf dieser Karte. So wie Petrus sich, warte mal, da muss ich jetzt, da stimmt was nicht, Augenblick. Ja, da ist was verloren gegangen. Ja, jetzt haben wir es. Diese vorläufige Akzeptanz führt nun dazu, dass es auch sich weiter ausbreitete und, nee, das ist nicht das, was ich suchte. Ich muss nochmal einen kurzen Eingriff unternehmen. Bei diesem Konflikt ist es nun nicht geblieben, sondern es ging weiter mit der Erweckung in Antiochia. Antiochia liegt relativ weit im Norden, fast schon an der türkischen Grenze, heute zumindest. Es ist der nordwestlichste Zipfel von Syrien, nahe an der türkischen Grenze. Und so wie sich Petrus zurückgehalten hat mit der Grenzüberschreitung gegenüber den Heiden und erst durch die göttliche Vision dazu ermutigt werden musste, so hielten sich auch die anderen Vertriebenen nur an ihre jüdischen Volksgenossen. In Phönizien, in Zypern, in Antiochia. Das heißt, zuerst kamen nur Juden zum Glauben in den jüdischen Gemeinden. Aber nun heißt es, dass in Antiochia es zu erneuten Grenzüberschreitungen kam. Durch zum Glauben gekommene Juden aus Zypern unter Kyrenaika, die Kyrenaika befindet sich in Libyen, diese Juden, Männer aus Zypern und Kyrene, wie es hier heißt, kamen nach Antiochia und redeten auch zu den Griechen und predigten das Evangelium vom Herrn Jesus. Und die Hand des Herrn war mit ihnen. Und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Wieder also die vergleichbare Situation wie beim Hauptmann Cornelius. Jetzt muss ich hier wieder das zurückbringen, dass wir das sehen können. So. Und jetzt sehen wir hier auf dieser Karte, um welche Dimensionen es geht. Ganz ziemlich weit links sehen wir den roten Punkt Kyrene. Das liegt an der Nordküste des heutigen Libyen. Und von dort aus kamen Juden nach Jerusalem, sie werden schon bei der Pfingstgeschichte erwähnt, kamen zum Glauben und sie gehörten nun zu denen, die sich zusammen mit Judenchristen aus Zypern auf den Weg nach Antiochia machten. Und wir sehen hier Zypern und rechts oberhalb davon Antiochia. Und aus Jerusalem von Süden aus haben sich also auf den Weg gemacht, es ist eine Strecke von ungefähr 500 Kilometer, wenn man sich das vorstellt. Und das alles haben die damals nicht mit dem Flugzeug zurückgelegt oder mit dem Geländewagen, sondern zu Fuß oder vielleicht auf Kamelen oder Eseln, vielleicht auch Pferden. Aber alles in ganz einfacher Weise. Sie waren zum Teil wochenlang unterwegs. Und sie waren angetrieben von dieser Befreiung, die sie erfahren haben durch den Glauben an den Herrn Jesus Christus. Nun bleibt es natürlich nicht aus, dass das, was da in Antiochia passiert ist, bekannt wird. Es hörten aber die Apostel und die Brüder, habe ich es zurückgemacht? Moment, das war falsch. Ja, jetzt. Es konnte nicht ausbleiben, dass auch dies bekannt wird und der Fall Antiochia nun die neue Haltung, die die Apostel in Jerusalem eingenommen haben, herausfordert. Und das suchen sie nun zu lösen durch die Entsendung des Barnabas. So heißt es in Vers 19 folgende: Es kam aber die Kunde davon der Gemeinde zu Jerusalem zu Ohren, und sie sandten Barnabas, dass er nach Antiochia ginge. Als dieser dorthin gekommen war und die Gnade Gottes sah, wurde er froh und ermahnte sie alle mit festem Herzen an dem Herrn zu bleiben. Die Kunde. Etwas Gehörtes ist damit zum Ausdruck gebracht. Die Kunde über diese Vorgänge in Antiochia erreichten also natürlich auch Jerusalem. Da wird es auf der anderen Seite gesagt, dass es keine offizielle Informationswege gab. Niemand in Antiochia kam auf den Gedanken, die Verbindung mit denen zu suchen, von denen alles ausgegangen war, und gar vielleicht um ihre Erlaubnis zu fragen. Wer weiß, wie sich dieser Aufbruch sonst weiterentwickelt hätte. Aber das haben wahrscheinlich auch die Verantwortlichen in Jerusalem dann gedacht und deshalb Barnabas geschickt. Er soll dafür sorgen, dass die Entwicklung in Antiochia in geordneten Bahnen verläuft. Nur sorgte offensichtlich schon der Heilige Geist dafür. Denn Barnabas sah die Gnade Gottes unter den zum Glauben gekommenen und reagierte ähnlich wie Petrus bei Cornelius. Barnabas holt sich nun die Unterstützung durch Saulus, den er schon in Jerusalem protegiert hatte, und ihn bringt er nun nach Antiochia, wie es heißt. Er ging nach Tarsus, Saulus zu suchen, und als er ihn fand, brachte er ihn nach Antiochia, und sie blieben ein ganzes Jahr in der Gemeinde und lehrten viele. Und in diesem Zusammenhang heißt es, in Antiochia wurden die Jünger zuerst Christen genannt. Damit haben wir uns ja heute Vormittag beschäftigt. Die Folge nun ist, dass die erste heidenchristliche Gemeinde in Antiochia, die Jerusalemer Gemeinde, bei der Hungersnot in Palästina im Jahr 47 mit einer Spendensammlung unterstützt und dazu Barnabas und Saulus nach Jerusalem sendet. Aber unter den Jüngern beschloss ein jeder nach seinem Vermögen, den Brüdern, die in Judäa wohnten, eine Gabe zu senden. Das taten sie auch und schickten sie zu den Ältesten durch Barnabas und Saulus. Und da sehen wir wieder, was für Wege das bedeutete. Ganz unten Jerusalem, der rote Weg, der Weg des Barnabas nach Antiochia und dann weiter nach Tarsus ganz oben und zusammen mit Paulus zurück nach Antiochia und mit ihm dann und der Spendensammlung zurück nach Jerusalem. Das sind rund 1000 Kilometer, die da hinter sich gebracht haben. Es ist unwahrscheinlich. Wer würde das heute zu Fuß auf sich nehmen? Man würde die als Spinner ansehen. Oder Leute, die meinen, sie müssten unbedingt den Jakobsweg schon ab Deutschland laufen, um nach Santiago de Compostela zu kommen. Es hat seinen Reiz, aber es ist nicht normal. Damals war es normal. Die wachsende Zahl nun heidenchristlicher Gemeindeglieder in Antiochia ist den strenggläubigen Judenchristen in Jerusalem suspekt. So wird uns in Apostelgeschichte 15 berichtet, und einige kamen herab von Judäa und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Ordnung des Mose, könnt ihr nicht selig werden. Da nun Zwietracht entstand und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordnete man an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen nach Jerusalem hinaufziehen sollten, zu den Aposteln und Ältesten um dieser Frage willen. Was ist da los? Strenggläubigen war das suspekt und sie konnten das nicht stehen lassen, dass die jetzt einfach so weiterlebten als Nichtjuden und eigentlich jüdische Verhältnisse in ihr Leben aufnahmen. Aber sie hielten sich nicht an das Gesetz Moses. Der Widerstand, den Paulus in den verschiedenen Orten seitens der Synagogen erfährt, hat dieselben Wurzeln wie bei der reservierten Haltung der judenchristlichen Urgemeinde in Jerusalem gegenüber der Einbeziehung von Nichtjuden in den Bund Gottes mit Abraham. Es geht um die Einhaltung des mosaischen Gesetzes, speziell die Beschneidung. Deren Vertreter nun, sie werden in der Auslegung oft als Judaisten bezeichnet, also welche, die in der judenchristlichen Gemeinde die Vorgaben, die Ordnungen des Judentums streng einzuhalten und auch anderen zur Vorschrift zu machen suchten, kamen nun nach Antiochia und forderten, dass die nichtjüdischen gläubigen Männer sich beschneiden lassen müssten. Vielleicht handelt es sich hier um dieselbe Situation, von der Paulus in Galater 1 berichtet. Nur verschweigt Lukas die Beteiligung des Petrus. Wir wissen es nicht, da gibt es manche Ungereimtheiten in der Darstellung des Lukas und dem, wie es Paulus berichtet, aber Gemeinsamkeiten sind jedenfalls klar zu erkennen. Und dass es dann nun zur Unruhe in der Gemeinde kommt, das erzwingt eine offizielle Klärung durch die Apostel. Was ist nun richtig? Wie soll man sich verhalten? Sind wir als unbeschnittene Christen vollwertige Christen, wenn wir an Jesus als den Messias und Sohn Gottes glauben und ihn bekennen? Paulus und Barnabas kommen nach Jerusalem und ihre Gegenspieler dort waren vor allem zum Glauben gekommene Pharisäer. Hier hören wir das erste Mal, dass zur Jerusalemer Urgemeinde auch zahlreiche ehemalige Pharisäer gehörten. Und auch Paulus war ja ein ehemaliger Pharisäer. Und die Pharisäer waren durch ihre Strenggläubigkeit bekannt. Die jetzt von den Aposteln der Jerusalemer Gemeinde vertretene Position widerspricht aber nur scheinbar der im 11. Kapitel ausgesprochenen Akzeptanz. Dort hieß es ja, als sie das hörten, schwiegen sie still und lobten Gott und sprachen, so hat Gott auch den Heiden die Umkehr gegeben, die zum Leben führt. Denn wenn dieses Lob damals mit der Erwartung verknüpft war, dass die Gläubigen aus den Heiden sich dem Judentum anschließen, sich dann auch beschneiden lassen, dann wäre der Widerstand jetzt ein Zeichen der Ungeduld. Aber auch die inzwischen größer gewordene Zahl von ehemaligen Pharisäern, das meint wahrscheinlich auch die Judaisten in der Jerusalemer Gemeinde, kann diese Position verstärkt haben. Und wenn Petrus nun, so wie es hier heißt, dass Petrus sich vor den anderen Aposteln und Ältesten aufgrund seiner Erfahrungen in Joppe und Caesarea zum Fürsprecher der Position des Paulus macht. Wenn Petrus selbst nun zum Fürsprecher von Paulus wird, hängt es sicher mit seiner Erfahrung in Joppe und Caesarea zusammen. Seine Schlussfolgerung daraus geht aber entsprechend weit über seine Erkenntnis von damals hinaus und unterstützt damit Paulus. Die Einhaltung des jüdischen Gesetzes, so bringt er es zum Ausdruck, ist ein untragbares Joch. Warum versucht ihr denn nun Gott dadurch, dass ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können? Vielmehr glauben wir, durch die Gnade des Herrn Jesus selig zu werden, auf gleiche Weise wie auch sie. Hier ist übrigens ein Zusammenhang zu sehen mit dem Wort Jesu. Nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Im Unterschied zum Joch der Pharisäer, der Last, die sie mit den 613 Geboten einem auflasten. Mein Joch ist sanft. Und das ist genau das, was Petrus nun hier in Unterstützung für den Paulus aufgreift. Dieses Plädoyer des Petrus löst nun betretenes Schweigen aus. Schließlich ist es der Herrnbruder Jakobus, der als enger Verwandter Jesu offensichtlich eine besondere Autorität innehatte. Der reagiert darauf schließlich mit einem Kompromissvorschlag. So heißt es in Vers 19 und 20, darum meine ich, dass man die von den Heiden, die sich zu Gott bekehren, nicht beschweren soll, sondern ihnen schreibe, dass sie sich enthalten sollen von Befleckung durch Götzen und von Unzucht und vom Erstickten und vom Blut. Und dieser Vorschlag wurde von der Versammlung angenommen und schriftlich nach Antiochia übersandt. Eine kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle noch. Offenbar ist Jakobus als Herrenbruder in dieser Zeit höher angesehen als Jakobus. Ab dieser Zeit nämlich verschwindet Petrus aus dem Gesichtskreis der Apostelgeschichte. Fortan ist von ihm nicht mehr die Rede. In Jerusalem scheint er keine Rolle mehr gespielt zu haben. Und spätere Traditionen berichten, dass er sich nach Rom begeben hat. Aber hier hören wir das letzte Mal von Petrus. Und Jakobus hat es sagen. Hören wir den Wortlaut des Beschlusses. Und sie gaben ein Schreiben in ihre Hand, also lautend, wir, die Apostel und Ältesten, eure Brüder, grüßen die Brüder aus den Heiden in Antiochia und Syrien und Kilikien. Weil wir gehört haben, dass einige von den Unsern, denen wir doch nichts befohlen hatten, euch mit Lehren irre gemacht und eure Seelen verwirrt haben, so haben wir einmütig versammelt, beschlossen, Männer auszuwählen und zu euch zu senden, mit unseren geliebten Brüdern Barnabas und Paulus. Menschen, die ihr Leben eingesetzt haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. So haben wir Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe mitteilen. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge, dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Das ist die Grundlage für die weitere Arbeit auch für Paulus geworden, so dass er befreit seinen Dienst in der heidnischen Welt weiter ausüben konnte und viele zum Glauben gekommen sind durch ihn. Aber was meint nun dieser Beschluss des Apostelkonzils? Sich enthalten von Götzenopferfleisch, vom Blut, vom Erstickten, von Unzucht? Welche Bedeutung hat es für uns heute noch? Das spielt doch das so gut wie keine Rolle mehr. Was haben wir mit Götzenopferfleisch zu tun? Es gibt ja keine heidnische Götteranbetung mehr, die mit Götzenopferfeiern verbunden wäre. Manche nehmen das noch sehr ernst, wie zum Beispiel auch die Zeugen Jehovas, die sich strikt von Blut fernhalten und Blutwurst, selbst Bluttransfusionen vermeiden. Ersticktes, da geht es darum, dass es nicht, dass Tiere, die geschlachtet werden, nicht geschächtet werden, sondern umgebracht werden durch Ersticken. Das spielt bei uns heute auch so gut wie keine Rolle mehr. Unzucht, das ist noch der Begriff, der am höchsten relevant ist. Bei diesen ganzen rituellen und ethischen Fragen geht es nicht um das Heil, sondern um das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in den christlichen Gemeinden. Die Nichtjuden sollen aus Rücksicht auf das Anstandsgefühl der Juden in ihren Reihen bereit sein, auf einen Teil ihrer Freiheit zu verzichten. Und genau so drückt es dann da auch Paulus in seinem Brief an die Gemeinde in Rom oder an die Gemeinde in Korinth aus. Ich habe es heute Vormittag schon ähnlich angesprochen, wie wir mit Freiheiten umgehen. Und da geht es hier im Grunde darum, gegenseitige Rücksichtnahme und zugleich Akzeptanz. Wir achten einander als Schwestern und Brüder, verbunden durch den einen Herrn Jesus Christus, auch wenn unsere Lebensweisen sich unterscheiden. Das hat zum Beispiel Relevanz darauf, wie wir umgehen als Christen heute mit Christen anderer Couleur. Und hier ist jetzt nicht die Hautfarbe gemeint, sondern mitten unter uns in Deutschland, wo es viele verschiedene geistliche Prägungen gibt. Sei es pietistischer Art, sei es fundamentalistischer Art, sei es charismatischer Art, sei es pfingstlerischer Art. Es gibt so viele freie Gemeinden heute und alle haben ihren eigenen Frömmigkeitsstil. Ist das nun ausschlaggebend dafür, ob es der richtige Glaube ist oder nicht? Freiheit heißt, jedem das zuzugestehen, was dieser meint, was zu ihm als seinem, in Ausübung seines Christseins gehört. Solange es nicht um Heilsfragen geht. Es geht ja hier nicht um das Bekenntnis zu Jesus Christus. Es geht um Äußerlichkeiten. Und solche Äußerlichkeiten sind zweitrangig. Und das wird hier durch diesen Kompromiss zu lösen versucht. Für mich interessant ist in diesem ganzen Beschluss, dass die Christen der ersten drei Jahrhunderte in ihrem Verhalten nach außen gerade dadurch aufgefallen sind, dass sie sich von Götzenopfern fernhielten, denn die gab es damals ja noch. Denken wir an das, was ich in der vorherigen Runde von dem römischen Schriftsteller Trajan zitiert habe, und dass sie die Ehe in Ehren gehalten haben. Und es entsprach nicht den Gepflogenheiten ihrer römischen und hellenistischen Mitbürger. Aber für die Christen war das ausschlaggebend. Mann und Frau gehören fürs Leben miteinander zusammen und halten zusammen. Da gibt es kein Durcheinander. Die Ehe wurde in Ehren gehalten. Da wurde nicht einfach getrennt und geschieden. Da hielt man zusammen. Und das war wiederum etwas, was auf die Außenstehenden beeindruckend wirkte, weil es natürlich dadurch auch viel weniger mit Schmerzen, Trennungen, Verlusten verbunden war, Frieden und Versöhnung im Vordergrund standen. Ich möchte jetzt hier natürlich jetzt keine in welchem Punkt war es? Oh. Also willkommen zurück. Leider hatten wir hier eine Computerpanne, sodass Sie zu Hause, die übers Internet mitgeschaut haben, abgeschaltet waren. Wenn Sie jetzt wieder dran sind, freuen wir natürlich uns umso mehr. Es ist jetzt nicht genau klar, wo wir unterbrochen wurden. Ich war mittendrin, den Beschluss des Apostelkonzils zu erklären und die Folgen daraus. Ich hake jetzt an diesem Punkt noch einmal ein. Es geht ja darum, dass dieser Beschluss einen Kompromiss darstellt, in dem die Heiden Christen gebeten werden, sich von Götzenopferfleisch, von Blut, vom Ersticken und von Unzucht zu enthalten. Aber sie werden nicht verpflichtet, sich beschneiden zu lassen. Das ist ein guter Kompromiss, auf dessen Grundlage Paulus dann frei weiterhin in der Heidenwelt als Missionar unterwegs sein konnte. Aber was meint nun dieses Enthalten von Götzenopferfleisch, Blut, ersticktem Unzucht? Das sind ja Dinge, die bei uns heute überhaupt keine Rolle mehr spielen. Wir haben diese heidnische Götzenwelt von damals hinter uns. Machen wir uns bewusst, dass es bei diesen rituellen und ethischen Fragen nicht um das Heil geht, sondern um das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in den christlichen Gemeinden. Die Nichtjuden sollen aus Rücksicht auf das Anstandsgefühl der Juden bereit sein, auf einen Teil ihrer Freiheit zu verzichten. Der Ton fällt. Also bei mir sicher nicht, aber ja. Der Versuch hinterher nur dazu geführt hat, dass ich zwar wieder im Bild war, aber dann im Bild darüber war, dass der Ton gefehlt hat. Insofern versuche ich jetzt dort anzuknüpfen, wo ich vorhin geendet habe. Es ging um die Konsequenzen aus dem Beschluss des Apostelkonzils mit diesem Kompromiss, dass die Heidenchristen sich nicht beschneiden lassen müssen, aber sich von Götzenopferfleisch, Blut, Ersticktem und Unzucht fernhalten sollen. Die Frage für uns ist, was hat es denn heute noch zu sagen? Natürlich geht es zuallererst darum, was in der damaligen römisch-heidnischen Welt ausschlaggebend war, nämlich das der Götzendienst, die Verehrung von Göttern in der römisch-heidnischen Welt zum Lebensalltag gehörte und im Zusammenhang der Opferfeiern eben auch viel Fleisch auf dem Markt war, wo die Juden sich strikt davon fernhielten und Christen teilweise in ihrer Freiheit keine Probleme damit hatten, natürlich auch solches Fleisch auf dem Markt zu erwerben. Das Blut spielt heute auch kaum noch eine Rolle. Ich habe darauf hingewiesen, dass es sich zum Beispiel bei den Zeugen Jehovas findet, die sogar Bluttransfusionen ablehnen. Ersticktes ist eine Frage der Form der Schlachtung von Tieren. Bei den Juden wie bei den Muslimen ist ja die Schächtung üblich. Spielt für uns aber in dem Sinne heute auch keine Rolle. Nur der Begriff der Unzucht, also der sexuellen Unreinheit, in der die Grenzen der ehelichen Beziehung überschritten werden, ist auch heute nach wie vor relevant. Machen wir uns dabei aber bewusst, dass es bei diesen rituellen und ethischen Fragen nicht um das Heil geht, sondern um das Zusammenleben von Juden und Nichtjuden in den christlichen Gemeinden. Die Nichtjuden sollen aus Rücksicht auf das Anstandsgefühl der Juden in ihrer Gemeinde bereit sein, auf einen Teil ihrer Freiheit zu verzichten. Und so hat es ja dann auch Paulus in seinem Brief an Rom, an die Gemeinde in Rom oder an die Gemeinde in Korinth ausgedrückt. Interessant ist dabei, dass vor allem der Begriff der Unzucht bei den Christen in den ersten drei Jahrhunderten eine Fortsetzung findet. In ihrem Verhalten nach außen sind sie gerade dadurch aufgefallen, dass sie sich einerseits von Götzenopfern fernhielten, so haben wir es ja in diesem Brief von Trajan schon gesehen, und andererseits die Ehe in Ehren hielten. Für sie war es selbstverständlich, die lebenslange Treue als Christen untereinander auch in der Ehe zu üben. Und das ist etwas, was nach außen stark aufgefallen ist, weil es überhaupt unüblich war. Ehebruch, Unzucht, Homosexualität, das war damals gang und gäbe und die Christen haben daran keinen Anteil gehabt. Insofern haben sie doch ein Stück weit danach gelebt, was in diesem Apostel Konzil als Beschluss weitergegeben wurden. Für uns ergibt sich daraus der Anstoß, zu prüfen, wo bin ich gebunden, wo bin ich unfrei, was hält mich sozusagen in Fesseln. Deutlich ist jedenfalls, dass der Konzilsbeschluss besagt, dass Menschen durch Christus und nicht durch die Einhaltung von Vorschriften erlöst werden. Und das hat dann auch in Antiochia und auch in den anderen neuen Gemeinden in Syrien, Kilikien, die ja mit angesprochen waren, zu großer Erleichterung und Freude geführt. Und sie haben das dann auch wie selbstverständlich erlebt und gelebt, die christliche Freiheit. Aber auch bei ihnen gab es sicher immer wieder Spannungen, wo sie gemerkt haben, was bei ihnen aus ihrem alten Leben wie selbstverständlich sich fortgesetzt hat und eigentlich nicht mit ihrem neuen christlichen Leben zusammenpasste und wo es auch bei anderen entsprechend aufgefallen ist. Deshalb noch einmal die Frage an uns. Wo sind wir selber gebunden? Wo bin ich frei? Wie gehe ich mit meiner Freiheit anderen gegenüber um, die damit ihre Schwierigkeiten haben? Und welche Erwartungen, gar Vorwürfe mache ich anderen, die sich nicht so verhalten wie ich es für richtig halte? Paulus hat in Römer 14 dazu gesagt, du aber, was richtest du deinen Bruder bzw. deine Schwester? Oder du, was verachtest du denn deinen Bruder bzw. deine Schwester? Wir werden alle vor dem Richterstuhl Gottes gestellt werden. Und das ist die Perspektive, die wir uns immer wieder in Erinnerung rufen müssen. Wir sind nicht untereinander verantwortlich für unseren Glauben. Wir sind es dem Herrn gegenüber. Ihm sollen wir glauben, die Verbundenheit durch ihn miteinander wahrnehmen, pflegen und fördern. Aber nicht das, was uns untereinander vielleicht trennt, was wir als entscheidend ansehen, es doch nicht ist, dann so in den Mittelpunkt stellen, dass es zu Trennungen und Abspaltungen führt. Das wäre gegen den Herrn. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder was verachtest du deinen Bruder? Wir werden alle vor den Richterstuhl Gottes gestellt werden. Herzlichen Dank, dass Sie trotz dieser eben Unannehmlichkeiten einer typischen Live-Veranstaltung dran geblieben sind oder wieder dran gegangen sind. Ich freue mich dann auf den Gottesdienst morgen.